Deutschlandfunk, Information und Musik.
Vor 2 Jahren, da erschien, nach anderen Veröffentlichungen, Matthias Jüglers Roman mit dem sprechenden Titel Die Verlassenen. Einhellig und begeistert von der Kritik gelobt. Es geht darin um das Fortwirken von Stasi-Biografien in den ostdeutschen Familien. Er hat für das Thema, wie die Nachgeborenen der Opfer der SED-Herrschaft von dieser noch geprägt wurden, eine Form gefunden. Da finden sich Sätze wie, ich wollte wütend sein auf Vater, aber es klappte nicht. Mit Matthias Jückler habe ich über die Aufgabe und Rolle der Literatur im Einigungsprozess gesprochen und ihn zunächst gefragt, ist es nicht längst überfällig, höchste Zeit, uns vermehrt viel mehr auch diese kleinen Geschichten zu erzählen?
Also ja, ich finde, es ist wirklich an der Zeit. Ich war ja als Stadtschreiber nun längere Zeit in Halle und wohne ja selbst in Leipzig. Und ich habe eigentlich, wenn ich da mit Leuten gesprochen habe auf der Straße oder im Supermarkt, also tatsächlich fand ich ganz witzig, dass ich in Halle manchmal angesprochen bin, sie sind doch der Stadtschreiber. Und wenn ich da mit denen rede, dann kommen wir ganz schnell auf die üblichen Themen. Und das sind irgendwie Wut und Frust, DDR-Nachwendeerfahrungen. Und als jemand, der selber schreibt, frage ich mich dann natürlich, wo kommt das her? Ja, also was hat dich, der du jetzt vor mir stehst, eigentlich zu dem gemacht, der du heute bist? Ja, damit meine ich genauso die Pegida-Demonstranten. Das war ja ein großes Problem hier oder eine große Anzahl hier im Osten. Dann die AfD-Wähler, als auch vielleicht den einsamen, irgendwie, ja, vielleicht zurückgezogenen Langzeitarbeitslosen. Und wenn ich mich das frage, dann führt die Antwort natürlich automatisch in die Vergangenheit. Ja, also ich bin da ganz schnell bei der SED-Diktatur. Und für mich ist es eigentlich dann nur logisch, dass ich mich literarisch damit auseinandersetze. Und ich glaube ja auch, dass so, ne, also die Themen, bei denen wir dann sind, das sind ja dann ganz schnell, sind wir dabei, Verrat, Macht, Verlust und Schuld und solchen Dingen. Und das ist ja jetzt auch nicht das schlechteste oder der schlechteste Stoff für einen Autor. Und das wirkt ja, wie wir wissen, bis heute nach. Also ja, es war oder ist wirklich höchste Zeit, diese Geschichten zu erzählen, um jetzt darauf wieder zurückzukommen. Denn es brodelt ja an allen Ecken und Enden.
Die Gewaltgeschichte lebt in den Menschen fort, höre ich aus Ihren Worten heraus. Also gerade hat Ihre Kollegin, um die es eine literarische Debatte gibt, Charlotte Gneuß in der FAZ, folgenden Satz geschrieben: Wir können doch nicht immer die Emanzipationserfahrung Ost gegen das Gewaltgedächtnis ausspielen. Wir müssen das gleichzeitig denken. Also wir müssen im Grunde die doppelte Gewaltgeschichte erinnern.
Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, wenn man auf das Heute schaut und die Vergangenheit im Blick hat. Also ich glaube, die starken Verwerfungen der Wende haben die Menschen im Osten natürlich total verunsichert und in so eine Art Abwehrhaltung wahrscheinlich auch gebracht und die, also in so ein Gefühl reingebracht, dass die eigene, ja, Identität und Biografie und die Deutungshoheit, dass man das irgendwie behalten möchte. Denn der eigentliche Wunsch war ja, der Leute in der BRD gut anzukommen. Und das wurde aber natürlich von dieser massiven Verunsicherung damals überlagert. Also ein Beispiel: Sowohl meine Schwiegereltern als auch meine Mutter und mein Onkel wurden direkt nach der Wende arbeitslos. Und das war ja ein Massenphänomen, also es waren ja keine Ausnahmen. Und der Wunsch war ja eigentlich aber, eine bessere Zukunft zu haben. Aber Realität für die meisten war erstmal ein ganz großer Verlust. Und wenn man dann in der Gegenwart eigentlich, ne, ich denke jetzt auch an meinen Onkel beispielsweise, damit beschäftigt ist, irgendwie seine Fälle zusammenzuhalten. Also wie bekomme ich einen Job? Wie bekomme ich irgendwie wieder eine Perspektive? Da arbeitet man nicht die Vergangenheit auf und Gewaltstrukturen, die es vielleicht früher gab. Also was interessiert mich, mal so grob gesagt, was interessiert mich denn die SED-Diktatur, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen kann? Ich glaube, das haben viele Opfer der SED-Diktatur gemacht, also sich damit auseinandergesetzt. Ich denke da gleich an Jürgen Fuchs, der Autor und Sozialpsychologe, den ich sehr schätze, der ein gutes Beispiel dafür ist. Aber die sich damit irgendwie arrangiert haben, ich glaube, die haben das oft nicht getan. Und ich glaube, man ist wahrscheinlich einfach eventuell auch im Osten mehr als andernorts anfällig für starke Führungspersönlichkeiten, wenn man eben so verunsichert ist. Und da gibt es dann schnell den Wunsch irgendwie nach jemandem, der in Anführungszeichen führt. Und das bedient natürlich gerade die AfD. Und die haben ja so, naja, vermeintlich einfache Antworten für komplexe Probleme.
Sie haben eben gesagt, man möchte die Deutungshoheit behalten. Es ist schon auffällig, dass Autoren wie der Literaturwissenschaftler Oschmann und die Historikerin Heuer sehr erfolgreich sind mit ihren Büchern. Ich glaube, 10., 12. Auflage bei Oschmann, also der Osten ist eine Erfindung des Westens. Bei Frau Heuer auch, die sagt, es ist an der Zeit, einen ernsthaften Blick auf das Deutschland diesseits der Mauer zu werfen. Das sind ihre Worte, als wäre das nicht schon längst passiert. Wird da so ein Stück weit auch ein Ressentiment bedient?
Ja, also vielleicht mal kurz vorab für mich, also ich könnte mir vorstellen für Sie auch, aber für mich sind Heuer und Oschmann so zwei ganz komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Beispielsweise, was der Oschmann schreibt, also von der Dominanz des Westens, das stimmt ja einfach und das belegt er ja auch, also inwiefern Ostdeutsche zum Beispiel unterrepräsentiert sind und so weiter. Und mit diesem Buch hat er mir tatsächlich...
Hat das Führungsbarometer gerade auch nochmal gezeigt, das gerade veröffentlicht worden ist. Ne?
Genau, und hat tatsächlich, glaube ich, und da nehme ich mich gar nicht raus, vielen in Ostdeutschland dem Gefühl, dass viele hatten, so eine ganz konkrete Form gegeben. Ja? Also mir kam es beim Lesen vor, und das war wirklich ein ganz besonderer Moment. Ich hatte das Gefühl, da hat sich jetzt endlich mal jemand hingesetzt und das, was ich oder vielleicht auch andere Ostdeutsche fühlen, endlich mal aufgeschrieben und auch tatsächlich belegt. Also man kann ja nicht sagen, was der Oschmann schreibt, ist Quatsch. Es gibt keine Dominanz des Westens beispielsweise. Was die Heuer hingegen macht, das war ja eigentlich oder ist ja nichts anderes als so ein bisschen Geschichtsklitterung. Ja, da liest man das Buch und ich konnte manchmal gar nicht glauben, was da geschrieben stand. Also man hatte das Gefühl, okay, es gab kein Frauengefängnis Hoheneck, wo schlimme Sachen passiert sind. Es gab keine Jugendwerkhöfe wie Torgau. Es gab auch nicht den ersten Nachkriegspogrom in Erfurt. Der war ja in der DDR, ja, und nicht in der BRD. Und da fragt man sich natürlich, was soll das? Und man hatte dann wirklich nach der Lektüre das Gefühl, wow, in der DDR zu leben war großartig, so. Und dass das Buch aber so ein Erfolg war und auch ist, wir haben es ja gerade auch gesagt, in welcher Auflage sich das befindet, das zeigt aber auch, wie viele vielleicht nicht mehr so genau hinsehen wollen, wenn sie an die Vergangenheit denken. Und das muss einem doch zu denken geben. Ja.
Sie haben vor einigen Tagen für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Beitrag verfasst, der quasi die Ambitionen, berechtigten Ambitionen einer jüngeren Generation einbringt. Sie zählen sicherlich dazu. Was ist daran anders? Ich musste eine Sekunde dran denken an so ganz große Namen der deutschen Literaturgeschichte, an einen Siegfried Lenz oder Grass, und der Anfang der 60er seine Deutschstunde übrigens im Deutschlandfunk gelesen hat und der mal sehr, sehr einfach gesagt hat, wenn Sie wissen wollen, wie viele Kriegsheimkehrer es nach dem Zweiten Weltkrieg gab, dann gucken Sie in den Plötz. Er meint das Geschichtslexikon. Dann sind dann die Daten drin und die Jahreszahlen. Wenn Sie aber wissen wollen, was das bedeutete, aus Kriegsgefangenschaft heimzukehren, dann müssen Sie Böll und Borchert lesen, weil Geschichte nur in Geschichten aufgeht. Ich glaube, das gilt nach wie vor, ne?
Ja, total. Ich finde den Gedanken auch ganz schön, den Sie da gerade wiedergegeben haben. Ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, von wegen, es gibt jetzt also diese jüngere, offensichtlich irgendwie neue Generation von Autoren, die im Osten und Autorinnen, die im Osten sozialisiert sind. Ich glaube, es gibt gefühlt seit immer gibt es schon die Autoren, die halt das Thema DDR bearbeiten und das sind immer, für mich waren das immer dieselben oder Ingo Schulze, Christoph Hein und so weiter. Und das sind Leute, die, ne, die sind in der DDR sozialisiert worden, die haben ganz klare Erinnerungen auch und die können sozusagen aus erster Hand berichten. Aber dass irgendwann mal eine neue Generation kommt, die vielleicht auch andere Fragen stellt und das, also weil sie merkt, wie viel heute noch schief läuft, das war wirklich überfällig. Und die meisten dieser Leute, also zu denen ich ja offensichtlich auch gehöre, die sind irgendwie Anfang, Mitte, Ende 30 und das ist ja eigentlich auch, wenn man mal ein bisschen rauszoomt, ist das doch eigentlich genau die Zeit, in der man Familie gründet, Kinder blickt und dann fängt man an zurückzublicken. Ne? Und dann schaut man so, woher kommt denn das eigentlich? Also die Leute hier sind irgendwie anders als am Rhein oder an der Donau. Wenn ich jetzt an die Saale schaue oder so, wie ist das passiert? Und dann entstehen dann halt Romane, die DDR zum Thema haben und die Nachwirkungen der SED-Diktatur auf eben unsere Gegenwart. Und das scheint mir eigentlich nur ganz folgerichtig. Und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied im Blick, ich sag mal so, der jungen Generation und der älteren Generation auf die DDR. Ich habe das Gefühl, und das kam mir auch so vor bei Charlotte Gnäus, aber eben auch bei Anne Rabe, dass ich das Gefühl habe, der Blick auf die DDR ist irgendwie wacher oder neugieriger oder so ein bisschen auch hinterfragt er auch mehr. Beispielsweise Anne Raabe, die ich wirklich massiv schätze. Wer, also wenn ich das mal so frech fragen darf, wer von den etablierten Ostautoren hat eigentlich schon mal mit so viel wacher Neugier auf diese Zeit zurückgeblickt? Da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Also das fand ich großartig. Und das finde ich auch spannend zu merken, da ist gerade was in Bewegung, da entsteht gerade was Neues.
Es ist kein Geheimnis, Matthias Jückeler, Sie haben auch schon drüber geschrieben, so wie gewisse Autoren bestimmte Motive haben, die immer wieder vorkommen. Sie ahnen, worauf ich hinaus will, gibt es bei dem großen Niederländer Maarten Uthart immer Johann Sebastian Bach und eine Orgel spielen bei ihm in allen seinen Romanen eine Rolle. Bei Ihnen spielt das Angeln und Fischen immer eine Rolle und jedes Mal, wenn wir telefonieren, unterhalten wir uns auch darüber und eigentlich müssen wir uns mal verabreden zum Forellenfischen im Erzgebirge oder im Altmühltal am Niederrhein oder im Siebengebirge. Ich will es nicht veralbern, aber ich glaube, das sind ganz gute Gelegenheiten, sich Geschichten zu erzählen. Also man müsste eigentlich, würde ich jetzt von Ihnen erwarten, demnächst mal eine Saiblingsnovelle, eine gesamtdeutsche Saiblingsnovelle. Das hätte doch was, oder?
Ja, da muss ich jetzt schon schmunzeln, da haben Sie mich sozusagen erwischt, das Angeln und ich, wir gehören schon irgendwie zusammen. Nochmal apropos, weil Sie gerade Maarten Uthart, soweit ich weiß, ist ja der Maarten Uthart, also in einem so strengen Calvinismus aufgewachsen, in so einer Umgebung. Und was macht er? Er schreibt darüber quasi über die Welt, in der er aufgewachsen ist. Und ich bin eigentlich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wo bin ich aufgewachsen? Natürlich in Halle, in meinem Zuhause, im Plattenbau, aber eigentlich auch an der Saale. Da bin ich immer nach der Schule hingefahren. Und ich glaube, wenn was Teil deines Lebens ist, ja, Maarten Uthart mit diesen kirchlichen sakralen Themen, und bei mir ist es eben das Angeln und die Welt der Fische, dann macht man das irgendwie immer auch zum Teil des Schreibens. Und das Schöne ist ja eigentlich, dass wenn ich über, ich nenne es mal so ein bisschen wohlklingend, über das verborgene Leben der Fische schreibe und über das Angeln, dann schreibe ich eigentlich nicht Angellatein oder Anglerlatein, sondern ich schreibe eigentlich oft über was ganz anderes und das macht mir Spaß. Denn ich glaube, wenn ich jetzt wirklich nur schreiben würde, wie fängt man einen Karpfen, wie fängt man einen Bachsaibling, das interessiert natürlich niemanden. Also für mich ist das eine diebische Freude, von den Fischen zu schreiben, aber eigentlich dabei eine ganz andere Geschichte zu erzählen.
Und davon handelt Ihr nächstes Buch, das den Titel hat?
Maifliegenzeit wird es heißen, genau. Da geht es im Prinzip wie schon in Die Verlassenen um eine wahre Geschichte, die ich aber ab einem gewissen Punkt fiktionalisiert habe. Und es gibt ein Paar im südlichen Sachsen-Anhalt, also in der ehemaligen DDR, Ende der 70er, und die bekommen ein Kind. Das stirbt aber ein paar Stunden nach der Geburt. Und dann ruft dieses Kind 40 Jahre später bei dem Vater, also bei dem Ich-Erzähler, an. Und diesem Vater wird dann klar, dass der Verdacht, den sie hatten, nämlich dass irgendwas mit diesem angeblichen Tod des Kindes nicht stimmt, dass der sich sozusagen bewahrheitet. Und dann rolle ich quasi diesen Fall auf und diese Geschichte auf und erzähle auch, ob man sich eigentlich versöhnen kann, wenn man sich nach 40 Jahren wieder sieht. Und was ich ganz spannend finde, es gibt zurzeit 2000 Verdachtsfälle von vorgetäuschtem Kindstod in der DDR, aber erst 3 konnte man zweifelsfrei nachweisen. Und für mich ist das auch so eines dieser dutzenden großen, vergessenen, noch nicht beachteten Themen zur ehemaligen DDR. Und es finde ich einfach spannend, mich damit dann auseinanderzusetzen.
In der Geschichte Fischen. Mit Matthias Jückeler, Romanautor. Die Verlassenen heißt sein letzter Roman, der neue heißt Maifliegenzeit, kommt Anfang nächsten Jahres raus.